Münchner Kirchenradio. Total sozial.
Und damit herzlich willkommen zu Total sozial, dem Podcast über Menschen, Orte und Geschichten, die bewegen. Heute blicken wir zurück auf einen Tag, der alles verändert hat, den Heiligabend 2024. An diesem Tag brach im traditionsreichen Alten- und Pflegeheim Vincentinum im Münchner Lehel ein verheerendes Feuer aus. 92 Bewohnerinnen und Bewohner mussten evakuiert werden. Das Gebäude wurde schwer beschädigt. Aber was passiert, wenn ein Ort, der für Fürsorge und Sicherheit steht, plötzlich selbst in Not gerät? Und wie geht es nach so einem schwerwiegenden Unfall weiter? Darüber sprechen wir heute im Studio mit Karl Wagner, dem Einrichtungsleiter des Vincentinums, Katja Staudinger, seiner Stellvertreterin, und Christian Bieberle, dem Vorstand des St. Vincentius Zentralvereins München, KDÖR, das heißt also Körperschaft des öffentlichen Rechts, der Träger des Hauses ist. Hallo zusammen.
Hallo. Hallo.
Beim Namen Vincentinum muss man vielleicht erstmal klären, was ist das Vincentinum denn überhaupt? Das ist ja nicht nur ein Haus, sondern steht eigentlich für ein Prinzip. Ich habe gelesen, es gibt den heiligen Vinzenz von Paul, der mit seinem Heiligtum und seinen Ideen quasi auch ein bisschen Pate steht dafür.
Ja, der St. Vincentius Zentralverein ist 1857 gegründet worden in München zu einer Zeit, in der es noch kein Sozialsystem gab. Da haben Leute, die kirchennahe sind, sich zusammengetan mit Ordensschwestern, die Einrichtungen im sozialen Bereich gegründet haben. Und so ist das Vincentinum damals am Stadtrand von München auf einer sauren Wiese entstanden, heute beste Lage im Münchner Lehel. Und neben diesem Senioren- und Pflegeheim betreibt der St. Vincentius Zentralverein heute auch noch weitere Einrichtungen, zum Beispiel das Kinderhaus St. Benedikt, das Kinderhaus St. Rupert, das Kinderhaus Herz Jesu und unser großes Landschulheim Schloss Gronertshofen. Das ist eine Jugendhilfeeinrichtung mit einer angeschlossenen privaten, staatlich anerkannten Grund- und Mittelschule.
Jetzt hatten Sie in 2024 Pech. Da ist in dem Altenheim, in dem Vincentinum, ausgerechnet an Heiligabend ein Feuer ausgebrochen. Und Frau Staudinger, Sie waren dabei.
Genau, ich wurde von einem Kollegen angerufen, das Vincentinum brennt. Ich konnte es erst gar nicht glauben, habe mich dann in ein Taxi gesetzt und war vor Ort. Die komplette Oettingenstraße war gesperrt, von der Prinzregenten an bis hinter zum Tucherpark. Sirenen und du siehst nur Rauch aufsteigen, da kriegst du erstmal Schock, du weißt gar nicht, was drinnen los ist. Die Feuerwehr konnte auch nichts sagen. Genau, wir standen erstmal ahnungslos draußen.
Was haben Sie gesehen?
Rauch aufsteigen erstmal, genau, und Löscharbeiten. Und mir hat es persönlich irgendwie die Füße unterm Boden weggezogen. Ich arbeite seit 12 Jahren in der Einrichtung oder fürs Unternehmen. Und das ist ja dann schon irgendwie so ein zweites Zuhause geworden für mich.
Sie sind dann dort angekommen, die Feuerwehr war da und es sind ja dann auch Leute, die eigentlich eine große Fürsorge bedürfen, die ja auch nicht mehr die Mobilität haben. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, es ist glücklicherweise niemand zu Schaden gekommen, ernsthaft. Ja. Aber was muss dann gemacht werden in so einem Fall und wer trifft dann so schnell solche Entscheidungen?
Tatsächlich haben unsere Mitarbeiter, die im Haus waren, wahnsinnig gut reagiert im Zusammenspiel mit der Feuerwehr. Wir standen dann erstmal draußen, haben die Menschen, die nach draußen evakuiert worden sind, in Empfang genommen und gegenüber von der TU, da ist ja ein Restaurationsbüro, genau, und dort konnten wir Gott sei Dank erstmal unterkommen und haben versucht, die Leute erstmal zu beruhigen und dann haben wir uns versucht, auch mit der Feuerwehr und der Polizei ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, was überhaupt im Haus los ist. Das war von außen nicht so richtig ersichtlich.
Das heißt, da mussten aber dann sehr viele, wenn sie 92 Einwohner evakuiert haben, mussten dann plötzlich sehr viele Leute einen nach dem anderen da herausbringen.
Ja, genau.
Es besteht ja dann auch die Gefahr, dass da wirklich ernsthaft was passiert wegen Rauchentwicklung oder so. Wer hat denn da alles so schnell mithelfen können?
Ja, also grundsätzlich ist es so, vielleicht vom Ablauf her, wir üben das natürlich im Vorfeld. Also solche Geschichten müssen geübt werden. Das machen wir regelmäßig. Zu Corona-Zeiten war es dann ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich werden solche Evakuierungssituationen geübt. Und tatsächlich, so wie es die Frau Staudinger sagt, unsere Mitarbeiter haben ganz schnell reagiert, als das Feuer ausbrach und man festgestellt hat, es wird größer und nicht kleiner. Die Lösch Situationen waren einfach nicht ergebnisorientiert gut, sind die dann schon hergegangen und haben dann ganz langsam, aber schnell, aber eben so, dass keine Panik ausbricht, versucht, die Leute aus der Gefahrenzone zu bringen.
Ja, ich darf ergänzen, also ich habe ja seinerzeit dieses Rettungskonzept mitentwickelt. Also es gibt einen stillen Alarm im Haus, also da laufen keine Sirenen auf, die dann Panik verbreiten, sondern die Mitarbeiter sind informiert, die wissen, was zu tun ist. Es läuft eine Routine ab, parallel wird die Feuerwehr direkt alarmiert, die ist auch in kürzester Zeit da gewesen. Und man darf sich es auch nicht so vorstellen, dass die 91 Bewohner sofort das Haus verlassen haben, sondern die werden erstmal in andere Brandabschnitte gebracht. Das Haus ist in mehrere Brandabschnitte unterteilt und man hat sie erstmal einfach horizontal in andere Flurbereiche verschafft, wo sie sicher sind, und später, als der Brand drohte überzugreifen oder die Feuerwehr sich nicht sicher war, wie weit der Brand sich noch ausbreiten wird, hat die Feuerwehr entschieden, das Gebäude dann vollständig zu evakuieren. Und wie gesagt, auch ich war am Heiligabend vor Ort. Also ich habe auch die Nachricht von meinem Kollegen bekommen, habe dann den Weihnachtsbraten stehen gelassen, bin sofort los vor Ort. Und wir waren dann auch, der Herr Wagner, auch die Frau Staudinger und mein Vorstandskollege, der Herr Wirth, wir waren dann natürlich erste Ansprechpartner für den Einsatzleiter, der in dem Fall das Kommando dann hat, entscheidet, was zu tun ist. Das sind dann nicht mehr wir. Wir tragen dann nur noch dazu bei, Informationen zu liefern über die Situation, über Bewohner, über Angehörige, Mitarbeiter, auch Bewohner. Und der Einsatzleiter entscheidet es dann und gibt uns entsprechend Bescheid, was zu tun ist.
Dann ist dank einer professionellen Vorbereitung und auch eines ganz bewussten Handelns dann tatsächlich auch kein Personenschaden entstanden, worüber man ja wirklich sehr glücklich sein kann. Auch,
keine Brandblase.
Keine Brandblase. Wenn so ein Feuer am 24.12. ausbricht, dann fragt man sich natürlich, was war denn wohl die Ursache dafür? Also Kerzen sind ja normalerweise in Betrieben schon mittlerweile verboten, oder bei Ihnen auch? Oder?
Ja, das ist der Klassiker. Jeder dachte natürlich sofort an den Weihnachtsbaum oder an den Adventskranz. Nein, das war es nicht. Also bei uns ist offenes Feuer seit vielen Jahren verboten, einfach auch aus Sicherheitsaspekten. Also es war, wir haben zuerst gedacht, ein technischer Defekt. Später hat man festgestellt, wohl eine Fehlbedienung eines Verteilerherdes in einer Verteilerküche, das den Brand ausgelöst hat. Da ist irgendwas draufgestellt worden, was dann das Feuer verursacht hat. Jetzt muss man wissen, das ist ein über 100 Jahre altes Gebäude mit Holzbalkendecken, und dieser Brand in dieser Küche hat sich relativ schnell durch die Holzbalkendecke ins Dachgeschoss gefressen. Das ist ein nicht ausgebauter, über die Abschnitte verbundener alter Holzdachstuhl, der sofort den Brand aufgenommen hat und dann auch der Glockenturm wie ein Kamin den Brand ebenso schnell angefacht hat. In der Abteilung, in der der Brand ausgebrochen ist, der Schaden gar nicht mal so groß, sondern der Brand ist dann übers Dach wieder nach unten von oben gekommen.
Das ist ein historisches Gebäude und dementsprechend ist wahrscheinlich viel Holz verbaut auch dort.
Ja, alle Holzdecken, auch der 45 Meter hohe Glockenturm, sei reine Holzkonstruktion gewesen.
Zu den Bewohnern nochmal. Das sind ja pflegebedürftige Menschen, die auch vielleicht teilweise typische Alterskrankheiten haben, Demenz und so weiter. Wie konnten Sie die betreuen an dem Abend?
Also wir hatten ja diesen Auffangsaal, der da gegenüber unserer Einrichtung war von der TU München. Und das war ein gutes Miteinander. Also da hat das Rote Kreuz Tee und was zu essen bereitgestellt. Unsere Mitarbeiter sind länger geblieben, die schon im Frühdienst da waren. Und wir haben eben versucht, durch Gespräche die Menschen zu beruhigen, unsere Bewohner zu beruhigen. Und auch unsere katholische Pfarrgemeinde war da, also mit den Franziskanerbrüdern. Die haben eben auch so eine psychosoziale Betreuung geleistet. Also es war schon ganz toll, wie da die Zusammenarbeit und das Miteinander war. Das war schon ganz groß. Also man sah auch die Angst, also die Panik von den Menschen teilweise. Darf ich wieder zurück? Kann ich wieder zurück? Das ist ja deren Zuhause. Und plötzlich durch ein Feuer verlierst du alles. Das ist schon heftig gewesen. Aber wie gesagt, wir haben ein ganz gutes Team. Es hat sich dann bewiesen. Ich wusste es, aber grundsätzlich solche Situationen beweisen dann auch nochmal, dass die Menschen, die wir haben, das Fachpersonal, was wir haben, dass das gut geschult ist und dass gerade in solchen Krisensituationen ganz gut reagiert wird.
Das ist ja wirklich dann auch ein Schock, wenn ich jetzt mit meinem letzten Hab und Gut in so eine Wohnung, in so ein Zimmer eingezogen bin und genau das verbrennt dann. Da sind ja Andenken an alte Dinge, vielleicht noch von verstorbenen Eheleuten Bilder und so weiter. Das sind ja eigentlich ganz, ganz schreckliche persönliche Dinge dann auch. dann mussten sie die Menschen anders unterbringen. Diese 30 oder wie viel waren es genau?
31
Menschen, die dann nicht mehr zurück konnten und mussten da sehr schnell Unterkünfte finden. Wie hat das denn funktioniert?
Ja, auch in der Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz zum einen, also überhaupt mit, nicht nur Rotkreuz, da waren ja alle Rettungssanitäter unterwegs. Die hatten dann in der Not erstmal überall angerufen, wo Pflegeheime sind. Das Problem, es war Heiligabend. Dort waren auch nur Nachtschwestern, weil das war ja tief in der Nacht, als dann entschieden wurde, 31 Menschen müssen irgendwo anders untergebracht werden. Da hieß es erst, ja, wir können wir können aufnehmen. Am nächsten Tag war es dann aber so, ja, über Nacht ja, aber auf Dauer nein. Also und mein Einrichtungsleiter ist gar nicht da. Also die entscheiden können, kann ich aufnehmen oder nicht, waren gar nicht da. Also da hatte ich wirklich mit der Frau Staudinger und einer anderen Kollegin ganz tolle Mitarbeiter, ich sage jetzt mal ganz bildlich gesprochen, die haben sich die Ohren wund gewählt und haben tatsächlich jedes Pflegeheim angerufen. Die Pflegeheime, die dann auch zugesagt haben, die haben gesagt, ja, wir haben zwar Betten, wir können aufnehmen, aber wir haben nicht die Mitarbeiter. Dann hatte ich mit der Geschäftsleitung, also mit Herrn Wirth und Herrn Bieberle, die ja auch konstant da waren, was ein ganz tolles Signal auch für unsere Mitarbeiter wiederum war, dann eben vereinbart, dass wir die Zeitarbeitsfirmen organisieren, die dann unsere Bewohner in den anderen Einrichtungen dann versorgen. Schlimmstenfalls hätten wir auch unsere Mitarbeiter gebeten, irgendwo in die anderen Einrichtungen zu gehen. Also das funktionierte dann ganz gut.
Und das alles in der Weihnachtszeit, wo ohnehin wahrscheinlich viele Leute gar nicht da sind, weil sie in Urlaub gefahren sind und so. Hm. Haben Sie eine besondere Solidarität erlebt, eine weihnachtliche in dieser Zeit?
Absolut. Absolut. Also das, ich kann es ja nur wiederholen. Also dieser große Berg an Belastung. Mein Gott, wie geht es weiter? Und geht's überhaupt weiter? Was mache ich mit den Bewohnern und deren Ängste, aber auch mit den Mitarbeitern und deren Ängste? Das war schon heftig. Aber dieses Gefühl der Gemeinschaft, dieses Zusammengehören, was wir im Vinzentinum grundsätzlich leben, hat uns da tatsächlich geholfen. Wir hatten dann auch über die Nachbarschaft, das war eine ganz nette Geste, plötzlich kamen am ersten Weihnachtstag dann die Nachbarn von gegenüber, die haben einen großen Korb mit Weihnachtsgebäck gebracht, in erster Linie für unsere Bewohner, die noch da waren, aber auch für unsere Mitarbeiter und haben auch Hilfe angeboten. Wir haben einen großen ehrenamtlichen Kreis, der sich sofort gemeldet hat. Unsere Mitarbeiter, die im Urlaub waren, haben sich gemeldet und haben gesagt, wir kommen sofort. Also da war wirklich ein großer Zusammenhalt.
Warum hat denn das Vinzentinum als Haus für München und die katholische Sozialarbeit so eine lange Geschichte?
Ja, wir sind einfach das älteste Altenheim Münchens. Also wir sind die Keimzelle, sage ich mal, der sozialen Arbeit in München. Und das ist das erste Haus und wir hatten natürlich in der damaligen Zeit Glück, dass der Mittelstand, Adel, auch Handwerker Geld gegeben haben für soziale Träger, um sowas zu etablieren. Und auch Prinzregent Luitpold war sehr verbunden, hatte damals Geld, viel Geld gegeben, dass Ritter Gabriel von Seidel, der Architekt, der auch das Nationalmuseum gebaut hatte nebenan, dieses Haus entwirft und baut und wir natürlich in so historischen Mauern heute die Unterbringung der Senioren noch betreiben können.
Was zeichnet das Vinzentinum aus heute, jenseits von Pflege?
Die Gemeinschaft, die Sicherheit. Also das Vinzentinum ist mehr als jetzt medizinische oder pflegerische Versorgung. Wer ins Vinzentinum kommt, hat die Gewissheit, dass er in der Gemeinschaft aufgenommen wird, hat die Sicherheit, geborgen zu sein. Also unser Credo ist tatsächlich, kommst du zu uns, wirst du in unserer Gemeinschaft aufgenommen, du kannst dein Leben leben, soweit es dir möglich ist, ermöglichen wir dir das Ganze, deine ganze Persönlichkeit wird respektiert, wir machen eine Biografiearbeit und jeder wird individuell so aufgenommen, wie er ist. Wir haben kulturelle Veranstaltungen, da kann jeder mitmachen, muss aber nicht. Also ja, die Lebensqualität ist es einfach. Das ist, wir versuchen, die Lebensqualität so lang und so weit wie möglich zu erhalten. Und vor allen Dingen, das Wichtigste ist einfach so das Gefühl der Sicherheit. Also es ist nicht nur Pflege, es ist nicht nur die medizinische Versorgung, es ist einfach mehr. Es sind auch geübte und geliebte Routineabläufe, die es gibt, die ganzen Veranstaltungen, die wir haben. Ja, und dieses Gefühl der Gemeinsamkeit, das ist das Wichtigste.
Frau Staudinger, was würden Sie sagen, unterscheidet das Vinzentinum von anderen Einrichtungen dieser Art?
Tatsächlich erstmal das Gebäude an sich, das bringt schon Wärme und hat einen bestimmten Geist. Das hat irgendwie Seele, dieses Haus. Und dann, wie der Herr Wagner schon gesagt hat, diese Gemeinschaft auch. Also versuchen tatsächlich, dass alle zusammen sind, wer natürlich mag. Wir begleiten die Leute tatsächlich einfach bis zu ihrem Lebensende mit dem, so wie sie leben wollen.
Herr Biberle, welches Menschenbild versuchen Sie da unterzubringen?
Ja, natürlich. Für uns sind es natürlich die christlichen und sozialen Werte, die wir hochhalten. Wir sind ein katholischer Träger. Und wie gesagt, das ist natürlich bei uns das Credo auch im Haus. Wie gesagt, wir hatten bis vor ein paar Jahren noch Ordensschwestern. Wir hatten noch einen Konvent, der sich leider aufgelöst hat aufgrund der Altersstruktur. Auch das hat nochmal einen ganz besonderen Geist ins Haus gebracht. Wir werden jetzt von den Franziskaner-Patres betreut. Die kommen, wie gesagt, unsere große Hauskirche, in denen regelmäßig Gottesdienste stattfinden. Das sind auch Sachen, die den Menschen wichtig sind, die sich für uns entscheiden.
Können Sie das in die Zukunft retten?
Ja, wir versuchen es. Wir sind gerade dabei, dieses Kirchengebäude, das einen schweren Wasserschaden erlitten hat. Also das Dach, das oben drüber war, das abgebrannt ist, kann man wieder ersetzen. Der Kirchenraum an sich ist vom Feuer her zwar unversehrt, aber hat einen enormen Wasserschaden und es wird jetzt immense Kraftanstrengungen benötigen, um das wiederherzustellen. Aber da sind wir gerade dran.
Herr Wagner, was hat Ihnen denn in den Tagen nach dem Brand Mut gemacht?
Diese große Gemeinschaft, die da war, diese Unterstützung, die ich von allen Seiten bekommen habe, angefangen von der Geschäftsführung bis hin zum Pflegehelfer, bis hin zu den Küchenmitarbeitern, den Reinigungskräften, den Ehrenamtlichen, die mir wirklich signalisiert haben, wir sind da, wir stehen zusammen und wir kriegen diese Krise bewältigt.
Gab es da was, was Sie ganz besonders berührt hat? Eine Geste, ein Mensch, ein Moment?
Ach, die Erlösung und dieses Befreitsein von, ich darf wieder zurück in mein Zuhause, von den Bewohnern, die im Ostflügel haben, tatsächlich wieder zurück dürfen. Also tief hinter, es war so halb zwei, halb drei, wo dann tatsächlich feststand, so jetzt dürfen die Bewohner auch tatsächlich wieder zurück. Das ist so das eine. Das andere ist, das hast du tatsächlich so direkt und live erlebt mit den...
Es war eine ganz herzige, eine herzige Begegnung. Zwei Bewohnerinnen, das sind tatsächlich Freundinnen geworden im Vinzentinum. Beide leider an Demenz erkrankt und die haben sich nach ein paar Tagen wieder gesehen. Wie kleine Mädchen aufeinander, als wären es Freunde schon immer. Die haben geweint, du bist wieder da. Das war tatsächlich einer der schönsten Momente für mich.
Dann wird irgendwann der Moment kommen, wenn auch diese 30 Leute, die jetzt woanders untergebracht sind, 31 Leute, die woanders untergebracht sind, auch wieder zurück dürfen wahrscheinlich, oder?
Wir haben Kontakt mit denen. Grundsätzlich geht im Mittelbau gar nichts. Der Mittelbau ist bis aufs Erdgeschoss tatsächlich nicht bewohnbar. Leider, weil in dem Mittelbau ist auch unser großer Speisesaal, der eben auch so charakterlich das Symbol war für Gemeinschaft. Also unser Ziel ist immer, du kommst zu uns, du isst gemeinsam mit uns, wir feiern miteinander, wir gehen in die Kirche miteinander, wir machen Ausflüge miteinander. Und diese Gemeinschaft wird momentan so ein bisschen behindert durch das, dass wir diesen Speisesaal nicht haben. Und unsere Bewohner können nicht zurück, wenn es möglich ist, das haben wir versprochen, und jemand möchte und sobald ein Bett frei ist im Ostflügel, darf er zurück.
Und in welchem Zeitrahmen rechnen Sie mit einer Fertigstellung?
Also für uns war relativ schnell klar, dass es keine nur vorübergehende Ausquartierung der Bewohner ist. Also bis wirklich alle Planung steht, bis der letzte Nagel eingeschlagen, der letzte Farbanstrich gemacht ist, rechnen wir sicher 3 Jahre. Und das ist natürlich ein Horizont, der für hochbetagte Senioren oftmals ein sehr langer Zeitraum ist. Und darum sind wir immer davon ausgegangen, alle Bewohner, die wir woanders unterbringen, sollen so untergebracht werden, dass sie auch da ihren Lebensabend genießen können. Wenn Sie natürlich dann zurück wollen und das Gebäude fertig ist, steht es natürlich zur Verfügung, aber ist natürlich ein sehr langer Zeitraum, ja, der für viele Menschen dann vielleicht auch nochmal eine Wiederumgewöhnung bedeutet und es vielleicht dann sogar besser ist, dass Sie da bleiben, wo Sie jetzt sind, wenn Sie sich da wohlfühlen.
Mhm. Zum Schluss, Herr Wagner, was würden Sie denn den Hörern und Hörerinnen mitgeben, die sich bisher wenig mit dem Thema Alter oder Pflege beschäftigt haben? Was gibt es da für Anliegen Ihrerseits von einem Einrichtungsleiter, der eben für eine solche Einrichtung verantwortlich ist?
Also ich wünsche mir mehr Sensibilität für das Thema Altwerden. Das ist mal das Wichtigste. Also sich Gedanken machen, alle, wie werde ich alt, wo werde ich alt, mit wem werde ich alt und wie bewältigen wir das Ganze? Das ist so das Erste. Denn im Alter ist man oft alleine. Das ist leider so. Und deswegen ist auch das Vincentinum vielleicht ein Hort der Geborgenheit, dass wir sagen, du bist nicht alleine. Du musst nicht in deinem Zimmerchen sitzen und du wirst nur versorgt mit Pflege und Medizin, sondern du bist in der Gemeinschaft aufgenommen. So, das ist so die Botschaft. Und ich wünschte mir mehr Engagement auch im Ehrenamt. Also wir haben das große Glück, dass wir viele Ehrenamtliche haben. Es sind immer noch zu wenig. Und da wünschte ich mir mehr.
Wie kann man sich engagieren bei Ihnen im Ehrenamt?
Also angefangen von, ich habe nur eine Stunde im Monat Zeit und ich würde keine Gruppen leiten oder organisieren wollen. Ich habe eine Stunde und diese Stunde schenke ich einem alten Menschen, indem ich ihm vorlese, indem ich mit ihm in unseren schönen Garten gehe. Wir sind ja mitten im Lehl, in relativer Nähe zum Englischen Garten auch. Also ein kleiner Spaziergang, eine Stunde oder einmal Kaffee trinken gehen mit jemandem. Wir haben auch so dieses Projekt Rikscha fahren, also wir haben zwei Rikschen. Auch da, wenn jemand sportlich sich betätigen möchte, kann er das gerne machen, kann er sich bei uns melden. Also es geht alles.
Man kann bei Ihnen anrufen, kann sagen, ich wäre bereit.
Ich wäre bereit und dann lade ich die Menschen ganz gerne ein. Es gibt auch einen Förderverein. Also wenn jemand sagt, ich habe noch nicht mal die Stunde Zeit, aber ich möchte trotzdem was tun. Es gibt einen Förderverein, wo man dann Mitglied werden kann, der dann eben über Geldspenden auch unsere Konzerte veranstaltet, die sehr anspruchsvoll sind, sehr schön sind, ganz, ganz tolle Konzerte, über die wir wieder Gelder generieren, mit denen wir Dinge anschaffen, die eben über die Kasse nicht zu finanzieren sind. Also das wäre auch eine gute Gelegenheit.
Allerletzte Frage, was ganz Persönliches. Was gibt Ihnen gerade Kraft? Das ist doch mit Sicherheit auch immer noch eine herausfordernde Situation gerade.
Also ich bin ganz bewusst in die Krankenpflege erst gegangen, dann in die Altenpflege. Es macht mir einfach Spaß, Menschen zu helfen. Und es ist die Gemeinschaft einfach, die hier im Vincentinum gelebt wird.
Ganz herzlichen Dank. Das war Einrichtungsleiter Karl Wagner und die stellvertretende Einrichtungsleiterin Katja Staudinger und der Vorstand Christian Bieberle. Das war Total Sozial. Heute mit einem Einblick in das, was bleibt, wenn alles verbrannt ist. Das Vincentinum hat durch den Brand viel verloren, aber nicht seinen Geist, wie wir gerade gehört haben, nicht seine Menschen und auch nicht seine Werte. Der Wiederaufbau ist geplant. Doch das, was das Haus ausmacht, ist längst spürbar. Zusammenhalt, gelebte Würde und die feste Zuversicht, dass hier wieder ein Ort entstehen wird, den man Heimat nennen kann. Danke fürs Zuhören, bleiben Sie solidarisch, bleiben Sie sozial und bis zur nächsten Folge von Total Sozial.
Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR.